Vorgelesen.
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 Vorgelesen. Ja, vorgelesen. Ich habe wieder vorgelesen für alle meine bibliomanischen Hörerinnen und Hörer, die da draußen atemlos und gespannt auf eine neue Folge der Sendung Vorgelesen warten. Für alle diese Bücherfreunde schickt das Freie Radio Wiesental zu Empfang auf 104,5 MHz die Sendung Vorgelesen von und mit Bärbel Weiß alle 14 Tage live durch den Äther. Bittere Erde, so ist der Titel des Buches, das ich Ihnen heute mitgebracht habe. Es ist das dritte Buch des Autors Piero Schäfer, einem Schweizer Autoren, einem promovierten Juristen, der als Journalist gearbeitet hat und jetzt Bücher schreibt. Sein erstes Buch hat den Titel Falkenschloss und ist eine Retrospektive mit autobiografischen Zügen. Beleuchtet wird eine Zeitspanne von rund 40 Jahren und im Fokus steht eine Branche, die der Autor in dieser Zeit angehören durfte. Denn im Nachhinein stellt er immer wieder fest, es war ein Privileg, damals dabei zu sein. Medien und Werbung, die zwei teilweise sehr widersprüchlichen, aber auf Gedeih und Verderb miteinander verwobenen Bereiche der Kommunikation gehören zweifellos zu den Arbeitsbereichen mit den spannendsten Aufgaben, den schillerndsten Persönlichkeiten und den erinnerungswürdigen Ereignissen. Hunderte von Protagonisten dieser Szene kommen im Buch vor. Sie sind die Hauptfiguren einer glänzenden Epoche, die besonders in den 80er Jahren keine Grenzen zu haben schien. Viele, die im Buch vorkommen, sind nicht mehr, haben uns teilweise viel zu früh verlassen. Die Geschichten über sie aber bleiben bestehen, können auch heute noch ein Schmunzeln oder Nachdenklichkeit auslösen. Für all jene, die die goldene Zeit des auslaufenden 20. Jahrhunderts in dieser Branche miterlebt hat, mag Falkenschloss die eine oder andere Erinnerung wachrufen. Und der jungen Generation, für die das alles graue Vergangenheit ist, kann das Buch einen Einblick in eine einmalige Zeit gewähren. Die 99 Episoden handeln manchmal von unterhaltsamen, manchmal auch ärgerlichen Begegnungen mit Menschen, die das Leben Schäfers begleitet oder geprägt haben. Es geht keineswegs um eine Abrechnung, aber jene, die Piero Schäfer allzu sehr auf die Füße getreten sind, die werden nicht gerade mit Lob bedeckt. Vielleicht sind es gerade diese wenigen Phasen, die das Salz in der Suppe ausmachen. Denn er gehörte zu den Glücklichen, die im Leben fast nur gute Erfahrungen mit Menschen gemacht haben. Insofern ist Falkenschloss auch ein wenig ein Dankeschön an all jene, die dem Autor freundschaftlich begegnet sind. Bemerkenswert ist dabei die Tatsache, dass die Aussagen von damals kaum an Aktualität eingebüßt haben. Sollte man sich darüber Gedanken machen? Vielleicht wird auch bloß die Bedeutung einer im Moment aktuellen erscheinenden Aussage etwas relativiert. Das sagte der Autor in einem Interview. Also ich musste ein bisschen graben, und bis ich dieses recherchiert hatte, weil ich hatte von dem Buch vorher nichts gehört. Von dem zweiten Buch, Piratinnen, das ruchlose Leben der Anna Zolliger, das kenne ich und das habe ich Ihnen bereits 2015 vorgestellt. Anna Zollinger, die weckt zu Beginn des 16. Jahrhunderts als Tochter eines Seidenhändlers am Zürichsee auf. Sie ist rebellisch und unbeugsam, vor allem als dann ihre Mutter gestorben ist und sie eine Stiefmutter bekommt. Und die wird nicht mit ihr fertig und schickt sie kurzerhand in das Kloster nach Rüti, wo sie wirklich fürchterliche Dinge erlebt und den Glauben verliert. Sie brennt dann mit einem deutschen Pilger durch, der aus Eifersucht einen Reisläufer erschlägt und fliehen muss. Anna trifft die attraktive Dirne Brida, mit der sie zusammenlebt und die ersten Diebeszüge unternimmt. Die beiden begegnen einer Fischertochter. Die hat natürlich ein Boot, was die beiden nicht schlecht finden. Und mit deren Boot, da überfallen sie auf dem Zürichsee Handelsschiffe. Zusammen mit drei anderen Frauen sichert Anna Zollinger ihren Lebensunterhalt um den Zürichsee herum durch Straßenraub und Piraterie. Dies bringt den vier Frauen, solange sie nicht eindeutig identifiziert sind, zum Teil eine gewisse Berühmtheit. Besonders in einer Zeit, in der immer mehr Menschen beginnen, an den Obrigkeiten zu zweifeln, was sich unter anderem an den Erfolgen Zwinglis und der Täufergemeinde zeigt, die in dieser Erzählung auch ihre Erwähnung finden. Eines Tages entern die Frauen ein Boot, das sie bereits einmal überfallen hatten. Und dessen Besatzung erkennt die Frauen. Und es kommt zu einem tödlichen Handgemenge. Also wenn Sie das nochmal nachlesen wollen, es lohnt sich. Und nun zu Bittere Erde, dem dritten Buch. Es ist das dritte Werk Schäfers, wie gesagt. Und bei dem Titel dachte ich zuerst an verbranntes Land, eine zerstörte Natur, die den Menschen ihren Lebensraum genommen hat. Aber es ist etwas ganz anderes. Bittere Erde handelt von der Freundschaft zwischen zwei völlig gegensätzlichen Männern, dem erfolgreichen hedonistischen Zürcher Robert Rufer und dem einst aus Apulien nach Schwamendingen eingewanderten, pensionierten und bürgerlich angepassten Polier Francesco Maranzano. Aus der unbeschwerten Begegnung entwickelt sich eine schicksalshafte Verbundenheit. Rufer und Maranzano werden beide auf ihre ganz eigene Weise von ihrer Geschichte eingeholt. Und davon lese und erzähle ich Ihnen jetzt ein bisschen. Brindisi, April 2014. Verärgert klappte Francesco Maranzano den Deckel seines MacBooks zu. »Es ist immer das Gleiche«, schimpfte er. »In diesem blöden Süditalien funktioniert einfach nichts.« Soeben hatte er die offizielle Online-Adresse der Ortschaft Castellaneta eingegeben, doch statt Informationen über die Gemeinde in Apulien erschien die Meldung »Safari kann den Surfer nicht finden«. Leicht frustriert ging er in die Küche, wo seine Frau Beatrice gerade eine Rösti zubereitete. Seit die Maranzanos nach Francescos Pensionierung in ihre Heimat zurückgekehrt waren, bevorzugte Francesco meist Schweizer Kost. »Warum schimpfst du immer gegen Süditalien?«, fragte Beatrice spitz. »Du bist ein uneinsichtiger, sturer und kleinlicher Mann geworden. Schlimmer als ein Deutschschweizer.« »Ach, kann sein«, brummte Francesco. »Ich habe ja auch lange genug in Schwamendingen gelebt und dort vieles angenommen. Davon haben auch du und ich und die Kinder profitiert. Glaubst du wirklich, unsere Kinder hätten eine solche Ausbildung genießen können, wenn ich nicht viele gute Eigenschaften der Schweizer angenommen hätte? Von welchen Eigenschaften sprichst du jetzt genau? Wunderte sich Beatrice und fügte spöttisch an. Du meinst deine Pedanterie und Kleinmütigkeit? Francesco war dunkelhaarig, groß und stattlich. Allerdings hatte sich die harte Arbeit auf dem Bau auf seinen Körper ausgewirkt. Er ging jetzt leicht gebeugt. An die Bemerkung seiner Frau hatte er sich längst gewöhnt. Sie ließen ihn kalt. Er trat auf den Balkon seiner Dreizimmerwohnung und schaute auf den Hafen von Brindisi, wo prächtige weiße Segeljachten im gleißenden Sonnenlicht sanft hin und her schaukelten. Ihre Masten bewegten sich rhythmisch, wie Zeiger eines Metronoms. Francesco stützte die Hände auf das von der Sommersonne erhitzte Geländer und stöhnte leise. Tja, das ist dann wohl mal eine etwas andere Kategorie. Nicht, dass er ernsthaft neidisch gewesen wäre auf die Besitzer der schwimmenden Paläste. Aber ein wenig träumen musste doch erlaubt sein. Schuster, bleib bei deinem Leisten, sagte er zu sich und knickte an den Geranienstöcken am Geländer ein paar dürre Blüten ab. Natürlich war Beatrice dagegen gewesen, Geranien aus dem Gartencenter Hauenstein in Schwamendingen nach Süditalien mitzunehmen. Doch Francesco wusste, dass man in Brindisi nur einheimische Pflanzen, Bougainvillea, Hibiskus, Oleander und viele Sukkulenten fand. Und irgendwie hatte er sich an die roten Blüten gewöhnt. Gewiss, auch Geranien sind südländische Gewächse, aber sie kommen in Deutschland und in der Schweiz dermaßen häufig vor, dass man meinen könnte, sie seien dort erfunden worden. Geranien repräsentieren Wohnlichkeit und Gemütlichkeit. Und vor allem erinnerten sie Francesco an seine Zeit in Schwamendingen, der immer noch ein wenig nachtrauerte. Non te ne andare, da chi non ti ama, e dimmi se c'è chi può amarti più di me. Fino a ieri eri tu che cercavi di me, oggi invece qualcosa è cambiato perché tu vai via da me. Non te ne andare, da chi non t'ama, da chi non ha per te pianto una lacrima. Dimmi cosa farai quando t'accorgerai che le ore più belle erano quelle che tu passavi con me. A me basta che torni, non mi devi dire niente. Ci saranno tanti giorni per salvare il nostro amore. Non te ne andare, da chi non t'ama, e dimmi se c'è chi può amarti più di me. Fino a ieri eri tu che cercavi di me. Beatrice dagegen fand, Geranien, die seien bieder, gleichsam ein Inbegriff von Spießigkeit. Sie hätte lieber Jasmin, Gardenien oder Oleander auf dem Balkon gehabt. Doch Francesco hatte sich durchgesetzt. Wenigstens dieses eine Mal. 5 prächtige Stöcke hatten sie in ihrem dunkelblauen Opel Ascona mitgebracht, als sie das letzte Mal von einer Reise in die Schweiz nach Brindisi zurückgekehrt waren. Und Francesco war mächtig stolz auf die üppig blühenden Blütenpracht, die bestens zum knallgrünen Kunstrasen passte, den er auf dem Balkon verlegt hatte. Weit und breit gab es nichts Vergleichbares. Die Balkone in seinem Mietshaus waren alles andere als gemütlich. Es gab weder Tischchen noch Klappstühle, auf denen man am Abend in die untergehende Sonne hätte blinzeln können. Auch sah man nirgends Grillgeräte, auf denen Fleisch, Fisch oder Gemüse brutzelte. Statt nach Holzkohlenrauch roch es hier nach Abfall und Motorenöl der Yachten. Die Einheimischen nutzen die Balkone meist als Abstellplatz für Karton, leere Flaschen und ausrangierte Gebrauchsgegenstände. Sein Nachbar hatte sogar eine in die Jahre gekommene und reichlich verrostete Vespa ohne Räder aufgebockt. Francesco hatte den Kopf geschüttelt. Unglaublich! Wie kann man bloß derart wenig Nutzen aus einem Balkon ziehen? Der ist doch nicht als Abfalldeponie gedacht. Francesco, komm, das Essen ist bereit, rief Beatrice aus der Küche und trug eine wunderbar goldbraun gebratene Röstier auf. Dazu gab es St. Galler Schüblik und gemischten Salat. Jedes Mal, wenn sie bei ihren Kindern in der Schweiz gewesen waren, brachten sie haufenweise Würste mit, Servela, Bratwürste und Schüblik. Letzteren mochte Francesco besonders gern. Neben einer Flasche Rotwein, einem Pinot Noir, stand eine Dose mit Aromat. Daneben lag Tommy-Senf, der in der blauen Tube. Beatrice lächelte milde und verdrehte leicht die Augen. Sie konnte es einfach nicht glauben, dass Francesco immer noch derart von den Einflüssen des Landes geprägt war, in dem er als Secondo über 40 Jahre lang gelebt und gearbeitet hatte. In Schwamendingen hatte sie es noch ohne Widerspruch akzeptiert, dass er wie die Schweizer essen wollte. Immerhin war man dort dem Lebensstil der einheimischen Bevölkerung gefolgt und wenn auch nur, um nicht negativ aufzufallen. Aber jetzt, da sie seit 2 Jahren in Brindisi, dem Geburtsort seiner Eltern, lebten, war sein Verhalten einfach nur noch grotesk. Beatrice war die Verwandlung ihres Ehemannes etwas unheimlich. Er verzichtete auf den abendlichen Grappa, war überaus pünktlich, regte sich über Migranten und Landsläufer auf, die mit der Arbeitsmoral es einfach nicht so genau nahmen. Plötzlich interessierte er sich für Kegeln und Schwingen und selbst die Lokalpolitik war ein Thema für Francesco. Von der SVP, der Schweizerischen Volkspartei, fühlte er sich angesprochen. Und er hatte in der Schweiz Probleme gehabt mit der angeblichen Überfremdung. Beatrice konnte wiederum nur den Kopf schütteln. Nach 2 Jahren im Süden hielt er immer noch an seinen Gewohnheiten fest. Beide waren kulturell nicht sehr interessiert. Doch Beatrice wollte unbedingt das Museum in Castellaneta besuchen. Schon als sie beschlossen hatten, wieder in die Heimat zu gehen, hatte sie den Wunsch geäußert, diesen Kurort zu besuchen. Ihr Ziel war eine Villa an der Via Vittorio Emanuele. Sie war dem Leben von Alfonso, Raffaello, Pierre, Philibert, Guglielmi gewidmet, besser bekannt unter dem Namen Rodolfo Valentino.
Si alza con la luna e rimpasta insieme al pane del domani la fortuna. Chi passa la vita in piedi ripulendo un marciapiedi e lava questa città per ogni sua anima e chi è sempre là, chi non ricorda, chi non vede mai, chi è sempre là e chi ti toglie sempre, sempre dai qua.
Mit Francesco haben wir schon einen der Protagonisten kennengelernt. In Kapitel 2 geht es um den zweiten, Robert Rufer, der früher einmal Röbi genannt wurde und sich jetzt Roberto nennt. Er hat seine gut gehende Werbeagentur in Zürich verkauft, weil er raus wollte. Raus aus dem engen Korsett und der täglichen Mühle. Er wollte sich freier fühlen. Das sprichwörtliche Dolce Vita hat ihn in den Süden nach Brindisi gelockt. Mindestens zweimal pro Woche spielte er hier jetzt mit einem Bekannten Golf oder hatte sich in den letzten Wochen schon sehr gesteigert. Nach dem Spiel sitzen die Männer regelmäßig noch im Clubhaus, in dem Aisha, eine bildschöne Afrikanerin, als Kellnerin arbeitet und den Männern Träume beschert. Den alten Männern Sehnsüchtige, weil die Zeit für junge Frauen vorbei ist und sich das Alter mit knarrenden Gelenken und anderen Wehwehchen bemerkbar macht. Die Gedanken, was früher möglich war, die tun den Alten irgendwie weh. Die versetzen eben die Alten ab und an in eine depressive Stimmung. Die jungen Männer, die können noch träumen. Doch dabei soll es auch bleiben. Bei den meisten wartete eine Ehefrau zu Hause. Auch Robert empfand, weil Aisha mehr als gut für ihn war. Er hatte sich im Ort eine alte Villa gekauft, in der noch sehr viel renoviert werden muss. Seine Liebe zu Italien hatte schon früh begonnen. Seine Eltern hatten in den Sommerferien immer eine kleine Wohnung in Brindisi gemietet und Robert fühlte sich wohl. Ihm gefiel die Mentalität, die tollen Autos und natürlich das Essen. Er sprach ein bisschen Italienisch. Am Strand war ihm ein Mädchen aufgefallen, weil sie immer das Lied, das aus dem Lautsprecher tönte, mitsang. Ein schwermütiges Lied, das die hoffnungslosen Zustände im armen Sizilien besang. Irgendwann traut er sich, sie anzusprechen und die beiden freunden sich an und Robert ist total glücklich, als Maria Teresa zusagt, mit ihm ins Kino zu gehen. Ihre Freundin Assunta, die ist dabei, die kommt mit als Aufpasserin. Das stinkt ihm natürlich sehr, aber die Assunta, die passt schon richtig auf, sie setzt sich im Kino zwischen die beiden und damit ja nichts Ungehöriges geschieht. Und als sie nach dem Kino noch ein Eis essen, gesellen sich ein paar andere Jungen dazu. Einer von ihnen mit einer langen Narbe auf der Wange sitzt auf einer feuerroten Bellini und er will, dass Maria Teresa mit ihm kommt. Aber diese winkt ab. Mit dem will sie nichts zu tun haben. Mit diesem missratenen Sohn eines Großgrundbesitzers, einem der Bosse der apulischen Mafia. Assunta, die Freundin, die erzählt Roberto, dass Antonia Valdoria ganz verrückt nach Maria Theresias. Aber auch wenn dieser erste Abend mit Maria Teresa nicht so herausgekommen war, wie Röbi es sich das vorgestellt hatte, er bildete den Anfang einer Romanze, die erst endete, als Maria Teresa plötzlich verschwand. Niemand wusste, was mit ihr geschehen war. Nicht einmal die Besitzerin der Modeboutique Zoe, in welchem Maria Teresa gearbeitet hatte. Die Polizei befragte ein paar Leute, gab aber die Suche bald wieder auf. Als Röbi sich später vor Ort bei den Carabinieri erkundigte, hieß es einfach, tut uns leid, wir wissen nicht, wo sie ist. Sowas kommt bei uns halt immer wieder vor. Vielleicht ist sie nach Amerika gereist oder in die Schweiz. Wer weiß schon, was im Kopf von jungen Mädchen vor sich geht. Und ihr tut nichts gegen solche Vorkommnisse? Fragte Röbi, reichlich verärgert und schüttelte den Kopf. Was sind denn das für Zustände? Ich will sofort den Kommandanten, den Chef, sprechen. Er forderte es resolut und blickte den Beamten herausfordernd an. Ich an Ihrer Stelle würde das unterlassen, meinte der Polizist kleinlaut. Wenn Sie hier auch weiterhin Ihre Ferien verbringen wollen und das ohne Belästigung, dann lassen Sie das besser auf sich beruhen. Der Beamte legte einen Zeigefinger an die Lippen und flüsterte, Mafia! Röbi hielt es zwar für eine fadenscheinige Ausrede, dennoch verzichtete er darauf, den Polizisten weiter zu befragen. Ganz offensichtlich war ihm das Thema unangenehm. Ja, er schien sich vor einer weiteren Diskussion sogar zu fürchten.
Sari, meglio la morte e no chi sto dolori. Ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di lume cori, l'amore mio sei tu. Ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di lume cori, l'amore mio sei tu. Ai, 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 moro, 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 malattia di guzza, l'ugore mi scricchia, a picca, 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 ai, 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 moro, 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 sciato di non mi cuore, l'amore mio sei tu, ai, 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 moro, 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 sciato di non mi cuore, l'amore mio sei tu. Sta scordando mia, poi ci facemmo l'icareggio mia, sciato di l'arma mia.
Im Kapitel 3 sind Beatrice, Francesco und Roberto und seine Frau Iris in Castellaneta. Francesco ist schon ziemlich missgelaunt. Er findet keinen freien Parkplatz und kurft ein ums andere Mal durch die engen Gassen. Plötzlich bleibt neben ihm eine elegante Limousine stehen. Fahrer und Begleitung steigen aus und lassen das Auto in der zweiten Reihe stehen. Francesco kann es kaum glauben, denn das Auto hat genau wie er eine Schweizer Autonummer. Wie kann man sich als Schweizer einfach so über die Vorschriften hinwegsetzen? Doch Beatrice findet ihn nur spießig und rät ihm, mal locker zu werden. Später im Restaurant landen die vier zufällig an einem Tisch. Und nachdem Francesco seinen Unmut losgeworden ist und der andere, das ist Roberto, ihm versichert, dass er in Zürich nie so parken würde, denn es würde ja gleich eine ordentliche Buße geben. Aber in Italien nehme man doch sowas nicht so ernst. Trotz Parkens in der zweiten Reihe verstehen sich die vier blendend. Die Frauen schwärmen von Rodolfo Valentino, erzählen sich von ihren Kindern, während die Männer inzwischen beim Fußball gelandet sind. Sie werden sich immer sympathischer und als Robert erwähnt, dass er in seinem Haus einiges umbauen und renovieren will, fragt er Francesco, ob er ihm nicht ein bisschen zur Hand gehen will. Und Francesco, dem ist manchmal ja schon sehr langweilig, und er sagt zu, ein bisschen Abwechslung wird ihm sicher gut tun. Im nächsten Kapitel, das im Jahr 2014 spielt, lernt man Antonio Balduria kennen. Er ist inzwischen in die Fußstapfen seines Vaters getreten und der Mafia-Boss. Er lebt sein Leben ohne Rücksicht auf andere, vor allem auch ohne Rücksicht auf seine Frau. Denn das ist Maria Teresa. Die behandelt er ziemlich schäbig. Wenn es ganz schlimm ist, zieht sich Maria Teresa in ihr Zimmer zurück und holt die versteckte Schachtel mit den Briefen Roberts hervor. Natürlich fragt man sich als Leser, wie kommt jetzt diese Maria Teresa zu Antonio, den sie doch immer verabscheute? Also die Kapitel, die sind sehr kurz und sie springen in der Zeit. Sie sind zwar alle übertitelt mit Orts- und Jahreszeit, aber manchmal ist es etwas verwirrend und man muss ein bisschen zurückblättern. Es geht dann weiter in der Villa von Giorgio Baldoria, Antonios Vater, im Jahr 1975. Bevor er ein Boss der apulischen Mafia wurde, war er ein erfolgreicher Anwalt. Verändert hatte er sich, als er ein Mafia-Boss, Don Diego, den man unter anderem Drogen- und Mädchenhandel vorwarf, zu verteidigen hatte. Don Diego war von einem seiner Untergebenen verraten worden. Dieser hatte sich geweigert, eine alte Frau, die ihr Haus nicht verkaufen wollte, zu eliminieren. Daraufhin hatte der Boss ihn entlassen und Felipe hatte sich gerächt und war zur Polizei gegangen. Giorgio, der war von der Erscheinung des Dons, einem noblen Herrn mit tiefer Stimme und einer gewaltigen Ausstrahlung, fasziniert.
Dentro al cuore, legato.
Giorgio, der legt all sein Können in die Verteidigung, sucht juristische Kniffe und deckt formale Fehler des Staatsanwalts auf und er besticht Zeugen. Nach der Schuld seines Mandanten fragt er nicht. Und je länger der Prozess dauerte, desto näher kamen sich die beiden Männer und zum Schluss kam Don Diego mit einer milden Strafe davon. Und dann kam das Angebot des Dons, ihn gerne weiter an seiner Seite zu wissen, und Baldoria fühlte sich geehrt, obwohl er zwischendurch doch von Skrupeln geplagt worden war. Aber die Aussicht, mehr Erfolg zu haben, auch wenn dieser moralisch, rechtlich und menschlich mehr als fragwürdig war, das fühlte sich doch gut an. Er wollte nicht als kleiner Anwalt enden. Und da er jetzt schon einmal an der Seite des Bösen gestanden hatte und er es durchaus als reizvoll empfunden hatte, entschied er sich, das Angebot anzunehmen. In diesem Kapitel erfährt man auch, wie sein Sohn zu seiner Narbe gekommen ist. Auch das nächste Kapitel spielt im Jahr 1975 und Schauplatz ist das Casa Venus, ein Haus, in dem sich in einem Stockwerk regelmäßig die Mafia trifft und im oberen Stock, da wohnen Mädchen, einige von ihnen freiwillig, die anderen gezwungenermaßen. Die Mädchen stammen meistens aus den armen Familien der Gegend oder aus Sizilien. Doch alle haben etwas gemeinsam. Sie sind schön und alleinstehend. Immer wieder geschieht es, dass ein Mitglied der Sacra Corona Unita, der apulischen Mafia, sich in ein Blumenmädchen oder eine kleine Verkäuferin verguckt. Und wenn er sie nicht mit Charme gewinnen kann, dann kommt Plan B zum Zug. Die junge Frau wird entführt und in der Casa Venus eingesperrt, wo sie dann dem abgewiesenen Liebhaber und anderen Freiern zur Verfügung stehen muss. Aber die Casa Venus war nicht nur ein Bordell, sondern, wie gesagt, auch ein Ort des Mädchenhandels. Im Keller standen die Druckmaschinen zum Vervielfältigen von Dokumenten, Drucken von Blüten oder Heiligenbildchen. Fliehen konnte man nicht aus diesem Haus. Ein bulliger Portier hütete die Tür. Inzwischen gehört auch Antonio zur Runde. Und jedes neue Mitglied muss zuerst seine Tauglichkeit beweisen. Und Antonio, der bis jetzt eigentlich keine kriminelle Energie hat, hat zwar eine große Klappe, war aber bis jetzt eigentlich ein anständiger junger Mann, der ist jetzt auch an der Reihe. Er bekommt den Auftrag von seinem Vater und dieser will, dass er die Verkäuferin, in die sich Antonio verguckt hat, in die Casa Venus bringt. Denn im letzten Moment hätten die zwei Mädchen verloren und sie brauchen dringend Nachschub. Die Verkäuferin ist Maria Teresa. Antonio ist entsetzt. Er versucht, sich dagegen zu wehren. Er will nicht, dass ein anderer Mann sie anfasst. Doch sein Vater zwingt ihn, seine Angebetete zu entführen.
Stanotte, amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Oh, mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Te insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Oh, mondo.
Die Handlung springt wieder in das Jahr 2015 zu den beiden Paaren. Robert will sich jetzt endlich an den Umbau des Hauses machen. Sein Wunsch ist es, eine Orangerie anzubauen. Die bisherige mit Platten versehene Terrasse soll zu einem Wintergarten umgestaltet werden. Als die beiden Freunde so auf der Terrasse stehen, nehmen sie einen eigentümlichen Geruch wahr. Es riecht nach Urin. Als Robert zum Amt geht, um die Baubewilligung zu beantragen, erfährt er, dass der vorherige Besitzer eine Leidenschaft für Großwildjagd gehabt hat und eines Tages ein Gepardenbaby mit nach Italien gebracht hatte, deren Mutter er vorher erschossen hatte. Dieses Kätzchen war ein Albino und der Jäger hatte eine Zuneigung zu dem kleinen Fellknäuel gefasst. Die drei anderen Jungtiere überließ er ihrem Schicksal. Der Gepard lebte in einem Zwinger und einmal in der Woche, wenn keiner im Haus war, durfte er frei herumlaufen. Aber davon erfahren Roberto und Francesco erst später. Robert muss sich mehrmals auf das Amt und jedes Mal will der Beamte etwas anderes. Eines Tages beobachtet er einen Mann mit einem auffälligen schwarz-weißen Sakko und einem Goldzahn, der den Beamten am Kragen packt und bös beschimpft. Das nächste Mal, als Roberto kommt, sitzt ein junger Mann hinter dem Schalter und als Roberto fragt, wo denn der Kollege sei, bekommt er zur Antwort, der hätte einen kleinen Unfall gehabt und sei im Krankenhaus. Schon kommt der gewalttätige Mann wieder herein und schubst eine alte Dame vom Schalter, reicht dem Beamten einen Umschlag und erhält seine Unterlagen. Als er seine Unterlagen einsteckt, sieht man, dass er eine Pistole im Hosenbund trägt. Und als Robert sein Anliegen vorträgt, vertröstet ihn der junge Mann, diese Sache müsste er seinem Kollegen vorlegen, aber der sei, wie gesagt, im Moment krank. Entnervt geht Robert und setzt sich in ein Café. Dort trifft er wieder auf diesen Mann mit dieser Pistole und dem auffälligen Sakko. Und der grinst nur, setzt sich zu Robert. Über den ist er sehr gut informiert, was diesen wundert. Und er fragt ihn, ob er denn wisse, wer vorher in seiner Villa gewohnt hat. Als Robert sagt, das sei ihm egal, erwidert der Mann, dass Don Diego, einer der meistgefürchtetsten Mafia-Bosse, und sein Gepard dort ermordet worden seien. Nach dieser Information ist dem Roberto natürlich schon irgendwie ein bisschen mulmig zumute, ne? Zwei Wochen später und nach weiteren misslungenen Versuchen, in den Besitz der Baubewilligung zu kommen, entschloss sich Roberto, den Mann mit dem Goldzahn aufzusuchen. Er traf ihn, wie angekündigt, in der Bar Vesuvio. »Hast du es dir doch noch überlegt?« empfing ihn der Mann und streckte Roberto die Hand hin. »Ach, ich möchte den Bau noch dieses Jahr fertigstellen«, entgegnete Roberto und kramte Unterlagen aus einer schwarzen Mappe. »Und ohne Bewilligung geht das nicht.« »Das ist eben der Unterschied zwischen Schweizern und Süditalienern«, lachte der Mann. »Wir bauen zuerst und kümmern uns nachher um eine Bewilligung. Wenn überhaupt.« »Ich weiß, dass wir in solchen Angelegenheiten zu dienstbeflissen sind«, gab Roberto zu. »Aber vielleicht lerne ich es ja noch.« Er ärgerte sich darüber, dass er mit diesem Eingeständnis in den Augen seines Gegenübers zweifellos einen Teil seiner Souveränität eingebüßt hatte. Roberto bestellte einen Espresso und wandte sich wieder an den Mann, der auch heute wieder diese schwarz-weiß karierte Jacke trug. »Also, wenn Sie doch so viel schlauer sind als ich, dann verraten Sie mir doch, wie ich am schnellsten ans Ziel komme.« Der Mann war der leicht anklagende Unterton in Robertos Aussage nicht entgangen. Er zog die Augenbrauen zusammen und meinte, »Ganz ruhig, mein Freund, ganz ruhig. Du willst ja etwas von mir und nicht umgekehrt. Also, immer schön locker bleiben.« Schon wieder fühlte sich Roberto als Spießer bloßgestellt. Er nickte und meinte, »Gut, dann lass uns zuerst ein Glas Wein zusammen trinken. Vielleicht entspannt mich das ja ein wenig.« »Gute Idee«, stimmte der Mann zu und bestellte den Wein. »Und frohlockte, jetzt hast du's begriffen. So macht man bei uns Geschäfte. Zuerst das Vergnügen, dann die Arbeit. Soviel ich weiß, ist es bei euch gerade umgekehrt.« »Ja, leider«, gab Roberto leicht zerknirscht zu. Sie hoben das Glas und stießen an. »Was ist eigentlich mit dem Schalterbeamten passiert?«, wollte Roberto als erstes wissen und wusste nicht, dass er sich mit dieser Frage auf heikles Terrain begab. Oh, »er musste mit einer Kopfverletzung ins Spital«, klärte ihn der Mann auf. »Irgendetwas hat ihm auf dem Nachhauseweg auf seinem Moped getroffen. Man nimmt an, dass es sich den Schädel an einem Ast gestoßen hat oder so.« Aber lassen wir das. Roberto spürte, dass sein Gegenüber kein Interesse daran hatte, über dieses Ereignis zu sprechen, und er beschloss, nicht weiter nachzufragen. Also, was kann ich tun, um eine Bewilligung zu erhalten? Lenkte er das Gespräch in eine andere Richtung. Das ist ganz einfach. Du gibst mir 1.200 Euro und 5 Tage später kannst du bauen. Und warum gerade 1.200 und nicht 800 oder 1.500? Fragte Roberto keck, der in seinem Leben noch nie jemand bestochen hatte. Es geht dich zwar nichts an, aber wenn du es genau wissen willst, 1.000 sind für den Beamten und 200 für mich. So einfach ist es. Roberto nickte. Hab verstanden, ich werde dir das Geld bringen. Die beiden posteten sich erneut zu und Roberto versprach, am nächsten Tag mit dem Geld da zu sein. Dass er zwar auf diese Weise umgehend in den Besitz der Baubewilligung kommen würde, sich aber andererseits auch auf Gedeih und Verderb in die Fänge einer kriminellen Organisation begab, war ihm damals noch nicht bewusst. Natürlich ahnte er es, doch das gewagte Vorgehen erfüllte ihn auch ein wenig mit naivem Stolz. Er spürte, dass er sich je länger, je mehr an die hiesigen Gebräuche anzupassen begann und dass er die schweizerischen Gewissensbisse langsam, aber sicher abstreifte. Und das war ein gutes Gefühl.
Sollecito Giovanotto, da unde venite?
Da unde se desponi?
E dicetemi ancora, amico, sempre sollecito, sutta cu camminate.
Io cammino sotto cielo e sopra terra, e a onde vai vaiu, came arte a me favella, saccio portare saggezza, sangue e onori.
Scusatemi ancora, amico, perché facete l'uomo?
Io faccio l'uomo per sangue e più onori, e per scacciare infami e i traditori.
Della notte d'un tempo che fu, tre cavalieri da Spagna se partiru, dall'Abruzzi a Sicilia passaru, e poi ca in Calabria se fermaru. 21 anni lavoraru sotto terra, per fondare le regole sociali, leggi d'onori di sangue e di guerra, leggi maggiori, minori e criminali. Esti regoli di sangue e d'omertà, da patria a figli si li tramandaru. Isti sui leggi di la società, leggi cusigni un ta storia d'assaru. Camurra e mafia è società organizzata, 'ndrangheta, camurra e mafia, Sicilia, Napoli, Calabria onorata. La mattina a mezzo di lumari, na barchicetta vitti navigari, 5 veli e 7 marinari, uno di chi stime vosi domandari. Giovanotto, dicete che cercati, onore e sangue, e un ci rispondia, sopra sta barca se voi inchianati, onore e sangue troviamo per la via. E me portaro a mezzo di lumari, tanisoletta in omo favignana, ho genti tutti che stati a scutari, chi sta in a terra vicina e assai lontana. Drangheta, camurra e mafia, leggi d'onore, leggi d'omertà, 'ndrangheta, camorra e mafia, e cosgarra nudda pietà. Dan c'era nu castello cu 3 stanzi, ondi la prima puzzava infamità. 3 cucci sangue da seconda non ci trovai, mentre in da terza nu corpo i società. degni e meritevoli fu riconosciuto. Sotto l'arbre una scienza battiato, onorato circolo a tutti vi saluto, fino alla morte a voi subvincolato. Io faccio l'uomo per sangue e ponuri, e vi scacciare l'infamia e tradituri. Niente perdono e nuda pietà, chi stu m'imponi stu corpo e società.
Und dann findet Francesco bei den Bauarbeiten eine Kiste. So, und jetzt höre ich auf, was für einen Schatz Francesco in den Händen hält und wie es mit Roberto weitergeht, in welche Schwierigkeiten die beiden Freunde geraten und warum Francesco eine große Wandlung durchmacht, das sollten Sie selber lesen. Der Autor versteht es meisterhaft, die losen Fäden oder Stränge zu einem Zopf zu flechten. Vielleicht ist es ein bisschen verwirrend, weil die Geschichte nicht chronologisch erzählt wird und zwischen den Jahren hin und her gesprungen wird, aber daran gewöhnt man sich sehr schnell. Und manchmal läuft einem beim Lesen doch so ein kleiner Schauer über den Rücken, wenn man sich klar macht, wie gut die Mafia organisiert und untereinander verbunden ist und wie viele Normalbürger auch in hohen Positionen von dieser Organisation abhängig ist. Bittere Erde von Piero Schäfer ist im Wert und Weber Verlag in Thun Gwatt erschienen und wurde mir vom Verlag zur Verfügung gestellt. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür.
Sacci compagni a tutti, buonasera. Cerco per me se voi ma d'accordare chi è voglio trasiri da stu locali. Da stu locali non si può trasiri, è riservato all'uomo in d'onore, come prescrivo codici sociali, suono di rispetto e di valore. A non ritegno e pozzo di studio, perciò da stu locali posso trasiri. Mi dispiace, vi lo torno a dire, ma chi stu non è loco pi più cari, quel pi bui che può di garantiri. Cerco per me su cuore un'altra volta, chiamatemi l'umascio di giornata, mi piglia con tu da me copiata. Pigliamo conto di quanto diciti, ma apri sta porta non si può di. Chiavi si sono perduti,
tengo come la qui posso imponire,